wenn ich nicht musiziere, wenn ich nicht Musik mache, sondern nur der Mitsänger oder der Zuhörer bin, dann empfinde ich die Lieder ganz anders. Beim Spielen bin ich so konzentriert, dass ich ja keine Fehler mache, keine falschen Akkorde spiele, was immer öfter passiert, je älter ich werde. Kemata, man hört es manchmal. Danke, sehr, sehr lieb. Aber mir fällt dann immer stärker, immer öfter auf, dass wir eigentlich schon die Betrachtung schon hinter uns haben. Was wir hier in den Liedern gesungen haben, ist eigentlich sowohl schon wie eine Predigt, als auch, ich hoffe, es ist euch aufgefallen, ein Bekenntnis. Ein Bekenntnis zum Herrn und zu dem, was er getan hat. Und das deckt sich heute voll und ganz mit meiner Predigt. Aber vorher, wie immer, natürlich eine kleine Geschichte. Ein großer, reicher Farmer, also ein Farmer, der eine große Farm hatte aus Texas, kommt nach Deutschland. Im Schwarzwald besichtigt er eine Landwirtschaft und begeistert redet der Bauer von seiner Viehwirtschaft und zeigt ihm seine 20 Kühe und seine 50 Schweine. Schließlich fragt er den Texaner, wie groß denn seine Farm sei. Der Texaner meint, wenn ich mich morgens auf meinen Traktor setze und den ganzen Tag in eine Richtung fahre, bin ich am Abend noch nicht am Ende meiner Farm. Oh, meinte der Schwarzwaldbauer, so einen Traktor hatte ich früher auch mal. Ein typisches Beispiel für Missverständnisse, wie man aneinander vorbeireden kann. Der eine wollte die Größe seiner Farm bildlich beschreiben, der andere meinte darin, seinen alten, schwachen Traktor zu erkennen. Wie so oft ist die Einschätzung einer Aussage eine Sache der Perspektive. Dabei entsteht dann schon mal eine Fehlinterpretation, die in eine ganz andere Richtung weist, als eigentlich vorgesehen. Problematisch wird es, wenn wir durch Falschaussagen bewusst getäuscht werden sollen. In der Politik und bei manchen Staatenlenkern ist das System und gehört schon beinahe zu ihrem Alltag und zu ihren alltäglichen Aussagen. Es wird immer schwieriger, den Wahrheitsgehalt zu überprüfen, auch in den Medien oder gerade in den Medien. Und auf die so hochgepriesene künstliche Intelligenz, die rasend um sich greift, ist auch nicht wirklich Verlass. Es ist nicht alles wahr, was man im Computer liest und im Fernsehen sieht. Gläubige Menschen, und vielleicht gehören wir alle dazu, haben Bekanntschaft gemacht mit einer Intelligenz, die nicht menschengemacht ist, sondern die Menschen gemacht hat. Menschen und das ganze Universum gemacht hat. Unsere Bibel ist zwar von Menschen verfasst worden, und zwar von sehr vielen unterschiedlichen und in vielen Jahrhunderten. Im Wort Gottes wird uns aber dezidiert gesagt, dass hinter allen Schriften Gott selbst mit seinem inspirierenden Geist steht. Das sollt ihr aber vor allem wissen, dass keine Weissagung in der Schrift eine Sache eigener Auslegung ist. Denn es ist noch nie eine Weissagung aus menschlichem Willen hervorgebracht worden, sondern geschrieben von dem Heiligen, getrieben von dem Heiligen Geist haben Menschen im Namen Gottes geredet und geschrieben. So schrieb Petrus im zweiten Brief. Denn alle Schrift ist von Gott eingegeben, schrieb auch Paulus im zweiten Timotheus. Dieses Wissen bewirkt bei Christen, dass es keinen Zweifel darüber gibt, wer zu uns spricht, wenn wir in der Bibel lesen. Wir haben erfahren und erlebt, dass diese Worte Nütze sind zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, so wie Paulus das an Timotheus schreibt. Manchmal stoßen wir auf ein Wort, das so überfließt vor Begeisterung und überfließt vor Lobpreis. Das erzählt von der überschwänglichen Gnade Gottes, dass der Autor kaum ein Ende findet in seiner Beschreibung. Seit Wochen begleitet mich solch ein Text und ich spürte, dass es Thema meiner Predigt sein soll. Der Autor ist in unserem Fall jemand, der ein so tiefschürfendes Erlebnis mit Jesus hat, dass sein ganzes bisheriges Gedankengebäude zusammenfallen musste. Wir kennen ihn sehr gut, denn er hat uns in seinen, an seinen Gedanken in den Briefen teilhaben lassen, die er an seine von ihm gegründeten Gemeinden gesandt hat. Preisfrage? Natürlich, ja, traut's euch nur. So still und so. Paulus ist es natürlich. Die Freude, die Begeisterung. Begeisterung. Die Ehrfurcht seinem Gott gegenüber können wir auf wunderbare Weise in seinen Briefen lesen und ganz besonders im Brief an die Epheser im ersten Kapitel können wir miterleben. Paulus beginnt so, wie auch wir unsere Gebete beginnen sollten. Gelobt sei Gott. Das ist der erste Satz im dritten Vers dieses Briefes. Gelobt sei Gott, und zwar nicht, weil Gott Gott ist, sondern weil er, kommt ein ganz anderer Satz, der Vater unseres Herrn Jesus Christus ist. Vater dieses Jesus, der ihn, den Paulus, auf freier Strecke beim Vorhaben, Christen gefangen zu nehmen, gestoppt hat und gefragt hat, Saul, warum verfolgst du mich? Paulus erinnert daran, wie sehr wir alle gesegnet worden sind, nicht nur mit Annehmlichkeiten und guten Dingen, sondern geistlich, mit der wertvollen Erkenntnis des Evangeliums. Er schreibt ja weiter, der Vater, der uns gesegnet hat, mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Mit dem Gotteslob entfaltet Paulus die schönste und wichtigste Geschichte der Welt. Gottes Heilsgeschichte. Paulus tut es, obwohl die Epheser das Evangelium schon oft gehört haben. Er weiß, diese frohe Botschaft muss immer wieder neu ausgesprochen werden. Immer wieder sollen sich Christen daran erinnern und immer wieder wollen sie Gott dafür loben. Darum können wir, liebe Brüder und Schwestern, heute nichts Besseres tun, als diese Heilsgeschichte mit dem Epheserbrief nachzuvollziehen. Im vierten Vers heißt es dann, denn in ihm, in Jesus, hat er uns erwählt, ein sehr wagemutiges Wort, hat er uns erwählt, ehe der Welt grundgelegt war. Wie kann man denn das überhaupt verstehen? Er hat uns erwählt, ehe der Welt grundgelegt war. Das behauptet Paulus. Hier kommt durch, wie wichtig wir alle und die ganze Menschheit dem Schöpfer von Anbeginn waren, noch ehe der Welt grundgelegt war. Eigentlich ja, unvorstellbar. Dafür sollten wir heilig und untadelig vor Gott sein. Dieser Satz ist ein grandioses Zeugnis von Gottes überwältigender Liebe. Sie ist so groß, dass sie die Grenzen unserer Zeit und Welt sprengt und damit auch die Grenzen jeder menschlichen Vorstellungskraft. Schon vor der Schöpfung hat Gott sich in der Ewigkeit vorgenommen, uns mit seinem Heil zu überschütten. Noch bevor die ersten Menschen sich gegen Gott auflehnten und in Sünde fielen, hat Gott auch schon einen Plan gefasst, wie er die Menschheit aus diesem Verderben wiederum herausretten kann. Darum hat er auch bei all den verschlungenen Wegen mit seinem Bundesvolk Israel nichts anderes im Sinn, als mit diesem Volk das Kommen des Erlösers vorzubereiten. Zum Wohl aller Völker, nicht nur des Volkes Israel. Jesus hat es mehrfach bestätigt. Die Prophetenschriften und die anderen Bücher des Alten Testaments haben ihn vorausgesagt und Zeugnis von ihm gegeben. Auch an uns, an dich und an mich, hat er da schon in Liebe gedacht. Vor unserer Geburt hat er uns ausersehen, seine geliebten Kinder zu werden. Lesen wir im 5. Vers. In seiner Liebe hat er uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens. Es war sein Wille und nicht wir haben das irgendwie hervorgebracht. Es ging von Gott aus. Gott wollte das so. Sein Wille war es, dass wir seine Kinder sein sollen. Wir haben nicht darum gebettelt. Jesus hat es bewirkt. Mit keiner menschlichen Anstrengung wäre uns das gelungen. Durch keinen noch so guten Wandel hätten wir es bewirken können. Auch Jesus ging nicht zum Vater und hat darum gebettelt, die Menschen als Kinder anzunehmen. Er ging ans Kreuz und litt für uns und hat uns so diese Kindschaft bewirkt. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erzeigt, dass wir Gottes Kinder heißen sollen. Und wir sind's auch. So steht's im 1. Johannesbrief. Und wieder hören wir von Lob im Vers 5, den muss ich nochmal wiederholen. In seiner Liebe hat er uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein durch Jesus Christus nach seinem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns begnadet hat in dem Geliebten. Es ist also Gnade, Gnade, Gnade. Hier steht's. Begnadet in dem Geliebten Jesus. Auch das verdient Lob natürlich. Wir preisen diese Gnade, diese herrliche Gnade, die bewirkt ist durch den Sohn, den Erlöser am Kreuz. Deshalb loben wir Gott für die herrliche Gnade, die er uns durch den geliebten Sohn so reich beschenkt hat. In Jesus zeigt Gott uns sein menschliches Gesicht. So hat er es vorgehabt. Im eingeborenen Sohn können wir ganz menschlich erleben, wie liebevoll Gott uns anschaut. So wie Jesus sich den Menschen zugewendet hat, wie er sie tröstete, heilte und zur Gemeinschaft mit dem Vater einlud, so liebt er auch dich und mich. Für uns hat er sich erniedrigt. Für uns hat er seinen schweren Lebens- und Leidensweg angetreten. Ja, durch den Gottessohn, nur durch ihn können wir den Vater in der ganzen Herrlichkeit, seine Liebe erkennen. Im nächsten Vers lesen wir: In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade. Was alleine in diesem Satz schon steckt, das ist Evangelium pur, mehr bräuchten wir eigentlich gar nicht. Diese Gnade ist so groß, dass er unsere Freiheit mit dem Blut seines Sohnes erkauft hat, sodass uns unsere Sünden vergeben sind. Nein, nein, es war keine armselige Gnade. Es war auch keine halbe Gnade, die uns dazukommen hat lassen. Es war auch keine halbe Sache, bei der wir noch unseren Teil dazu beitragen müssten, um die Gnade zu ergänzen und gerecht vor Gott zu werden. Es war eine reiche Gnade. Erkennen wir wieder mal diesen Reichtum, der uns da offeriert wird? Bewegt uns das oder wie sehr bewegt uns das, wenn wir das hören oder wenn wir das lesen? War oder ist diese Gnade wichtig für uns? Oder lief oder läuft diese Tatsache so neben uns her? Paulus hat versucht, das ganz extrem zu veranschaulichen, als er einmal den Wert von Gold und Silber dem erlösenden Blut Christi gegenübergestellt hat. Aber mit diesem Satz ist Paulus noch nicht fertig. Er findet weitere Worte für das Wunder der Gnade Gottes. Dieser Lobpreis verdichtet sich immer mehr und mehr. Es scheint, als wollte er seine ganze Begeisterung, seine Liebe und Dankbarkeit hineinpacken. Da hieß es also vorher noch: Nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns reichlich hat widerfahren lassen, in aller Weisheit und Klugheit. Also er schreibt vorher: Nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns reichlich hat widerfahren lassen, in aller Weisheit und Klugheit. Also Paulus muss da etwas erlebt haben, das so tief in ihn hineingegangen ist, dass er immer noch übertreibt. Und übertreibt er? Ist das übertrieben? Eine Übersetzung formuliert das so: Er hat uns mit Gnade überhäuft und uns Weisheit und Erkenntnis gegeben. Wenn Gott uns etwas schenken will, dann macht er keine halben Sachen, genau. Er hält nicht einen Teil seiner Gnade zurück für später oder für bessere oder noch eigentlich für schlechtere Zeiten. Reichlich oder überhäuft, kann man sagen, ist das Schlüsselwort in diesem Satz. Frage: Empfinden wir uns reichlich überhäuft mit dieser Gnade? Übertreibt da Paulus nicht ein bisschen? Könnte es sein, dass dieses Übermaß in unserem alltäglichen Leben mit seinen Herausforderungen, etwas überdeckt und eingedämmt ist. Abgesehen davon, dass für unsere Unzulänglichkeiten und unsere Bosheit und Sturheit sowieso eine große Portion Gnade vonnöten ist. Wie könnten wir sonst bestehen? Im nächsten Vers heißt es, denn Gott hat uns etwas wissen lassen. Gott hat uns wissen lassen, das Geheimnis seines Willens nach seinem Ratschluss, den er zuvor in Christus schon gefasst hatte. So heißt es im 9. Vers. Gott hat uns seinen Willen erkennen lassen, der lange verborgen war und uns seinen Plan mit Christus offenbart. Denkt mal, was für ein Vorrecht. Gott hält mit seinem Ratschluss nicht hinterm Berg. Nein, wir, die Menschen, dürfen seine Gedanken erfahren und an seinem Plan teilhaben. Wer sind wir, dass wir dazu berechtigt sind? Paulus bezieht sich bei dieser Aussage auf sein Wissen als Kenner der Schriften, der Tora und der Propheten. Als sich ihm nach seiner Begegnung mit Jesus eine neue Welt offenbarte, und er begann, immer klarer den Willen Gottes zu erkennen. Vielleicht erinnert ihr euch, wenn ihr die Bibel ein bisschen kennt, dass nachdem Gott ihm auf dem Weg nach Damaskus begegnet ist, oder Jesus begegnet ist, dass er dann 3 Tage blind war. Bei Ananias, glaube ich, war das. Und danach war er lange Zeit nur für sich. Hat noch lange nichts von dem, was wir von Paulus kennen, können wir da lesen, sondern er musste mal mit dem Ganzen klarkommen, was ist mit mir jetzt passiert? Was ist denn da überhaupt passiert? Das Geheimnis seines Willens ist die Botschaft vom Kreuz, der Dreh- und Angelpunkt von Gottes Heilsgeschichte. Das konnte er auf einmal erkennen. Gott begnadigt uns totgeweihte Sünder, weil Jesus stellvertretend für uns die Strafe getragen hat. Hier ist der Gipfel der Liebe erreicht. Ein Beispiel. Wir sind mit jemandem befreundet oder gar verheiratet. Wir empfinden diese Gemeinschaft als sehr erfreulich und bereichernd. So lange, bis einer den anderen schwer enttäuscht. Das Verhältnis ist gestört und nicht selten geht man sich künftig aus dem Weg, sogar wenn man vielleicht verheiratet ist. Immer wenn man den oder die andere dann sieht, dann denkt man, das ist der oder die mich so schwer enttäuscht hat. Man würde sich nicht für ihn aufopfern. Genau das aber hat Gottes Sohn für uns getan. Dass wir Gott so schwer enttäuscht haben und immer wieder aufs Neue enttäuschen, das kühlt, merkt euch den Satz, das kühlt seine Liebe nicht ab. Bei uns schon, aber bei Gott nicht. Im 10. Vers heißt es nun, in diesem Brief, um ihn den Ratschluss auszuführen, wenn die Zeit erfüllt wäre, dass alles zusammengefasst würde in Christus, was im Himmel und auf Erden ist. So beschloss Gott, wenn die Zeit dafür gekommen ist, alles im Himmel und auf der Erde der Vollmacht von Christus zu unterstellen. Paulus verwendet diese Formulierung der erfüllten Zeit auch im Galaterbrief und ergänzt, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Und dieser selbst spricht beim Beginn seines Wirkens, die Zeit ist erfüllt. Das Reich Gottes ist herbeigekommen, tut Buße und glaubt an das Evangelium. In Gottes Plan gibt es kein Halten, keine Fehlplanung, kein zu früh oder zu spät. was für eine Erkenntnis für einen, der dem Messias mal so Feind war wie der Paulus, dass er jetzt bezeugt, wie alles im Himmel und auf Erden in diesem Christus zusammengefasst ist. Nun ist das Heilswerk erfüllt, zu dem der Vater seinen Sohn in die Welt gesandt hatte. Nun ist alles vollbracht. Nun hat der Vater ihm alle göttliche Regierungsvollmacht übergeben. Nun sollen alle Menschen wissen, wer den Vater finden will, muss ihn im Sohn suchen. Ohne Christus sucht man Gott vergeblich. Und Paulus führt weiter fort, in ihm sind wir auch zu Erben eingesetzt worden, die wir dazu vorherbestimmt sind, nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt nach dem Ratschluss seines Willens. Ein gar nicht unkomplizierter Satz. Aber was für eine Überraschung, wir haben durch Christus ein göttliches Erbe empfangen. Denn Gott hat uns von Anfang an erwählt, wie er es mit seinem Willen beschlossen hatte. Wir wissen alle, was Erben bedeutet. Haben vielleicht auch schon an einem Erbe partizipiert, ob uns der Wert dieses göttlichen Erbes bewusst ist, ob wir wissen, was es bedeutet. Wissen wir, was wir erben werden? Warten wir auch sehnlichst darauf? Nämlich, der alles wirkt nach dem Ratschluss seines Willens, 12. Vers, damit wir etwas seien zum Lob seiner Herrlichkeit, die zuvor auf Christus gehofft haben. Wir, die wir als Erste auf Christus gehofft haben, sollen mit unserem Leben Gottes Herrlichkeit loben. Diese Hoffnung soll und darf auf keinen Fall vergeblich gewesen sein. Was sonst gibt uns Zuversicht und Stärke in diesem Kampf gegen Welt, Sünde und Teufel? Armselig wären wir ohne diese Zuversicht. In ihm seid auch ihr, führt Paulus fort, ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium von eurer Seligkeit, in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist. Durch Christus haben wir das Wort der Wahrheit gehört, die gute Botschaft, dass Gott uns rettet. Wir haben an Christus geglaubt und er hat uns mit dem Siegel seines Heiligen Geistes, den er vor langer Zeit zugesagt hat, als sein Eigentum bestätigt. Die Versiegelung, von der Apostel Paulus spricht, ist die Taufe. Mit einem Siegel hat man früher Eigentum gekennzeichnet. Die Taufe ist Gottes Eigentumssiegel auf unser Leben. Er sagt damit jedem von uns, du bist mein Eigentum. Du gehörst zu mir. So hat der Heilige Geist Christi Erlösung ganz persönlich zu dir in dein Leben gebracht. Und er tut es noch auf andere Weise. Er tut es auch durch das Wort der Wahrheit. Nämlich, wenn das Evangelium von der Seligkeit verkündigt wird. Wenn dann da plötzlich, wenn es für uns heißt, dir sind deine Sünden vergeben. So lautet der befreiende Satz. Auch das heilige Abendmahl lebt aus der Kraft dieses Wortes. Mit all diesen Gnadenmitteln gibt der Heilige Geist uns Gottes Garantie, dass seine Liebe unverbrüchlich über uns bleibt. Das meinte Paulus mit dem Heiligen Geist als Unterpfand unserer Erlösung. Aber der Geist tut noch mehr. Er arbeitet an uns. Er verändert uns. Er gestaltet uns zu solchen Menschen, wie Gott uns ursprünglich bei der Schöpfung gemeint hat. So bewirkt er, dass wir etwas sein zum Lob seiner Herrlichkeit. Und irgendwann kommt der Tag, wo der Heilige Geist Gottes Heilswerk an uns vollenden wird. Und dann werden wir unser himmlisches Erbe antreten und uns ewig daran freuen. Und zum Schluss, dieser Heilige Geist, er ist das Unterpfand unseres Erbes zu unserer Erlösung, dass wir sein Eigentum würden zum Lob seiner Herrlichkeit. Der Heilige Geist ist die Garantie, also das Unterpfand dafür, dass er uns alles geben wird, was er uns versprochen hat. Und dass wir sein Eigentum sind zum Lob seiner Herrlichkeit. Wir sind also hier auf der Erde und leben unseren Glauben immer zum Lob seiner Herrlichkeit. Wirklich? Tun wir das? Gelingt uns das auch immer? Das heißt aber nicht, dass wir diese Herrlichkeit immer mit Worten proklamieren müssen oder sollen, sondern Jesus gemäß reden und handeln. Uns von seinem Geist leiten lassen im Umgang miteinander und auch mit dieser Welt. Ein hoher Anspruch, der uns verzweifeln lassen könnte. Aber wir sind dazu nicht alleine gelassen. Ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende eurer Tage. Verspricht uns der, der den Tod überwunden hat, Jesus Christus. Der himmlische Vater hat seit Anbeginn der Welt unsere Erlösung vorbereitet. Der eingeborene Sohn ist Mensch geworden und hat mit seinem Tod sowie mit seiner Auferstehung unsere Sünden gesühnt. Der Heilige Geist hat uns in der Taufe diese Erlösung zugeeignet und dadurch zu neuen Menschen sowie zu Himmelserben gemacht. Wisst ihr, was das für drei Sätze waren? Ich lese sie euch nochmal zum Schluss. Der himmlische Vater hat seit Anbeginn der Welt unsere Erlösung vorbereitet. Der eingeborene Sohn ist Mensch geworden und hat mit seinem Tod sowie mit seiner Auferstehung unsere Sünden gesühnt. Und der Heilige Geist hat uns in der Taufe diese Erlösung zugeeignet und dadurch zu neuen Menschen sowie zu Himmelserben gemacht. So kurz und bündig ist Gottes Heilsgeschichte zusammengefasst. Nun heißt es, aus der Kraft dieser Gnade zu schöpfen und so zu leben, dass Gott und die Menschen sich darüber freuen können. Jetzt geht es darum, im Glauben zu wachsen und Frucht zu bringen. Der dreieinige Gott schenke uns allen, dass wir im rechten Glauben leben, wachsen und Frucht bringen. Und einen schönen Schluss habe ich, den wir heute am Anfang schon gehört haben. Haben wir uns ausgemacht oder nicht? Der Psalm 103, der Anfang. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele. Und der Psalmist wusste, dass wir Menschen sind und menschlich sind, denn es geht weiter. Und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und da steht ein Doppelpunkt. Was hat er Gutes getan? Der dir alle deine Sünde vergibt und heilt alle deine Gebrechen. Und damit sind nicht körperliche Gebrechen gemeint. Der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Fast habe ich Schwierigkeiten, es fertig auszusprechen, weil ich, obwohl ich es selber aufgeschrieben habe und gesucht habe, weil ich jetzt noch so gerührt bin darüber. Wir wollen still werden zum Beten. Ja, wir wollen dich, den Herrn, loben und preisen. Und was in uns ist, deinen heiligen Namen. Und wir wollen auch nicht vergessen, was du uns Gutes getan hast, der uns alle unsere Sünden vergibt und heilt alle unsere Gebrechen, der unser Leben vom Verderben erlöst und der uns sogar krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Lob und Preis und Ehre dir, unserem großen, liebevollen Gott, der uns so lieb hat, dass er nicht zuschauen konnte, wie wir ins Verderben rennen, sondern seinen Sohn gesandt hat, dich, unseren Heiland Jesus Christus. Und du hast nicht gescheut, dich zu verspotten zu lassen, geißeln zu lassen, eine Dornenkrone aufsetzen zu lassen, ans Kreuz genagelt zu werden. Für uns und für unsere blöden Sünden, für die du gestorben bist. Und Gott sei's gedankt, du bist nicht dort im Grab geblieben und verschwunden und vermodert und auf ewig nie wieder lebendig geworden, sondern auferstanden bist du. Auferstanden und hast deine Jünger noch getroffen, ihnen Mut gemacht und hast ihnen den Heiligen Geist gesendet. Wie auch uns, wir dürfen jeden Tag damit rechnen und Lob und Preis sei dir, unserem Gott, dafür. Danke, Herr Jesus Christus, für deinen Weg, den du gegangen bist. Für diese Erlösung, die du gewirkt hast für uns. Danke dir, unserem Gott und unserem Heiland Jesus Christus, durch unseren guten und heiligen Geist. Amen.